herzlich willkommen zum Podcast Love Grows Inside You, deinem Nummer 1 Podcast bei Kinderwunsch. Ich bin Sandy Urban und ich begleite dich durch deine Kinderwunschzeit, durch all die Höhen und Tiefen, die du durchwandern musst, um endlich zu deinem Wunschkind zu kommen. Und ich nehme dich an die Hand und ich möchte dir zeigen, wie du die Kinderwunschzeit voller Vertrauen und Leichtigkeit verbringen kannst und wie du diese Zeit für dich nutzen kannst, für dein Wachstum. Und heute habe ich für dich eine so schöne Folge mit Michelle Peer. Michelle war meine Klientin und sie ist wirklich eine so, so wundervolle Frau. Also dir wird diese Folge ganz, ganz, ganz viel Freude bereiten, da bin ich mir ganz sicher. Und wir reden in der Folge über ja zwei Dinge eigentlich. Zum einen über ihren Kinderwunschweg, also es ist auch in etwa, also der erste Teil geht in die Richtung mein Kinderwunsch aus dieser Reihe. Und der zweite Teil, da reden wir ja dediziert über das Thema Endometriose, weil Michelle selbst von Endometriose betroffen ist und das auch eine große Rolle in ihrem Kinderwunsch gespielt hat und sie aus ihrem Kinderwunsch heraus, aus dieser Krise heraus entschlossen hat, ich möchte mich selbstständig machen, ich möchte Frauen helfen, die Endometriose haben, um ja sich in diesem Dschungel an Informationen zurechtzufinden, ihnen auch, so wie ich das ja auch mache, eine Hand zu reichen, damit Frauen nicht alleine dort durch müssen. Und ja, Michelle ist mittlerweile 35 Jahre alt, wohnt in Zürich und ist auch mittlerweile Mama. Sie hat total viele Ausbildungen gemacht. Also sie hat eine Ausbildung zum Integrative Nutrition Health Coach gemacht. Sie hat eine systemisch lösungsorientierte Beratungsausbildung gemacht und noch eine Weiterbildung zum Hormoncoach. Also sie weiß, von was sie spricht, auch aus eigener Erfahrung. Und du wirst es auch hören in der Folge, ja, was sie einfach für eine Expertise hat und wie sie aber auch ja, das menschlich auf Augenhöhe so gut rüberbringt. Also mir hat es sehr, sehr viel Freude bereitet, auch nochmal mit ihr zu sprechen, über ihren Kinderwunschweg, den auch nochmal so zu hören und ja, das zu erfahren, was sie jetzt tut und was jetzt ihre Berufung ist. Und ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude mit dieser Folge.
Hallo liebe Michelle, schön, dass wir miteinander sprechen können, mal wieder. Ich freue mich total, dass du hier bist. Und ja, ich habe es im Intro schon gesagt, wir haben mal zusammengearbeitet, du warst meine Klientin und es freut mich immer so, so, so sehr, wenn meine Klientin dann irgendwann Teil des Podcasts sind und du ja nicht nur von deinem Kinderwunschweg erzählst heute, sondern vor allem auch, wir über Endometriose sprechen und über deine Berufung, dein Beruf, deine Vision, die du hast. Und ja, ich freue mich, dass wir jetzt einfach drüber sprechen können und du darfst einfach gerne mal so ein bisschen erzählen, Michelle, wie war dein Kinderwunschweg? Wann hat er gestartet und wie hat sich das denn so gestaltet bei dir?
Ja, sehr gerne. Also erstens mal danke vielmals, darf ich Gast sein bei dir? Es ist schön, dass wir da sprechen können. Genau. Und ich erzähle ganz gerne über den Kinderwunsch erstmal. Das Ganze hat, also der Kinderwunsch ist aufgekommen bei mir und meinem Mann, ich glaube im Jahr 2020. dort habe ich die Verhütung abgesetzt und wir gingen da ganz naiv in dieses Thema rein und dachten, ja, das ist dann doch schon 2, 3, 4 Monate, dass das dann klappen wird, dass ich schwanger werden. Und da gingen die Monate und es passierte nichts. Und dann wurde ich dann langsam irgendwann ein bisschen nervös und habe mich dann halt doch irgendwie Gedanken gemacht und angefangen, den Zyklus mal zu tracken. Ich habe dann mit Temperaturmethode angefangen zu schauen, Eisprung und ja, einfach alles so ein bisschen zu kontrollieren und zu schauen. Was dann natürlich irgendwie die, äh, ja, man, die Nervosität und den Druck irgendwie ein bisschen ja, ein bisschen verstärkt hat, weil man dann immer alles irgendwie unter Kontrolle hatte. Und dann aber Monat für Monat halt diese Periode immer wieder kam. Und ja, ich glaube, etwa nach so 6, 7 Monaten hatte ich dann wirklich das Bedürfnis, das mal abklären zu lassen bei der Gynäkologin. Wollte dann mal, dachte ich mal, ja, man könnte ja vielleicht mal die Hormone messen, wie das denn aussieht. Ich habe jahrelang die Pille genommen, dann hatte ich irgendwie 4 Jahre lang die Hormonspirale drin, ob da vielleicht irgendwie etwas nicht gut ist, dass man das vielleicht irgendwie unterstützen könnte. Und ging dann zu meiner Gynäkologin und die meinte dann einfach so, ja, so unter einem Jahr müssen Sie sich überhaupt keine Sorgen machen, machen Sie einfach mal so weiter. Und hat mir dann so ein bisschen, ja, so ein bisschen den Wind aus dem Segel genommen, weil ich wie gedacht, ja, nein, ich möchte jetzt irgendwie weiterkommen. Und genau, auch mit meiner halt Endometriose-Diagnose, die ich seit 2013 habe, das halt immer so im Hinterkopf war, könnte das vielleicht etwas damit zu tun haben, dass es nicht klappt. Genau, wobei sie immer meinte, ja, da eben unter einem Jahr macht man da mal gar nichts. Und ich konnte es aber sehr schlecht akzeptieren, dass ich jetzt einfach ein Jahr lang warten sollte und so weitermachen, weil es hat mich dann schon Monat für Monat mehr belastet. Und so haben wir uns dann selbst dazu entschieden, dass wir mal noch die Ärztin wechseln. Und ich ging dann zu einer anderen Ärztin, die ich noch von früher kannte, und die hat dann die Hormone gemessen. Die hat gesagt, ja, das können wir schon machen. Und hat mir dann das Resultat präsentiert und das war dann, einige Werte waren ganz, ganz schlecht, was den Kinderwunsch betrifft, so Kinderwunschwerte, Hormonwerte. Und ja, da ist dann irgendetwas in mir so ein bisschen, also die Hoffnung so ein bisschen zerbrochen. Und sie hat mir das sehr ungeschönt eigentlich ja, präsentiert und hat mich auch nicht wirklich gut aufgefangen, sondern hat dann gesagt, ja, das wird schwierig.
Michelle, magst du ganz kurz, einfach kurz zur Info sagen, was das für Werte waren, die da so schlecht aussahen?
Ja, das war dieses Anti-Müller-Hormon. Das war bei mir ganz, ganz tief.
Okay, das heißt, die
Also
Eizellreserve war
nur,
nicht.
genau. Die Eizellreserve war wirklich unter diesem, oh, jetzt weiß ich den Wert nicht mehr genau, aber es war wirklich nur noch diese eingeschränkte Reserve. Und mittlerweile heute weiß ich, dass das auch, dass gerade Frauen mit Endometriose, dass dieser Wert oft tief ist, auch gerade Frauen, die schon eine OP hatten bezüglich der oder wegen der Endometriose. Genau, und dazu mal, aber hat sie mich nicht darüber aufgeklärt oder sie wusste es selbst nicht, das weiß ich nicht. Aber ich wurde dann einfach so mit diesem Wert nach Hause geschickt. Plus noch die Empfehlung, wir sollen sofort in eine Kinderwunschklinik gehen. Und ja, das war dann so ein Schock im ersten Moment und eine Welt ist dann ein bisschen für uns zusammengebrochen.
Kannst du da kurz, Michelle, erzählen, warum dich das so getroffen hat? Also ich finde es total nachvollziehbar. Nur wenn du sagst, da ist eine Welt für euch zusammengebrochen und ihr wart so geschockt, was ging euch da durch den Kopf?
Ja, dass wir halt jetzt wirklich also wir haben dann darüber gesprochen, gehen wir diesen Weg nicht, weil wir uns irgendwie immer vorgestellt haben, nee, wir sind irgendwie vielleicht im Rückblicken total naiv in dieses Thema reingegangen. Und gerade mein Mann hatte sehr, sehr große Mühe mit der Vorstellung von diesem, in Anführungs- und Schlusszeichen, von diesem Reagenzglas-Baby, so hat er das mal genannt, dass das quasi, ja, halt, dass da ein ganzer Prozess dahinter steht, für eine künstliche Befruchtung. Er war da sehr distanziert zu diesem Thema und konnte sich das überhaupt nicht vorstellen. Und das hat dann auch zu einigen großen Streits geführt zwischen uns, wo wir dann nicht wussten, ja, wie geht's weiter? Weil für mich war der Wunsch halt so groß, dass ich halt wie von Anfang an irgendwie gespürt habe, ja, ich gehe wahrscheinlich den ganzen Weg, wenn es sein muss, oder ich würde es machen, wenn es irgendwie möglich ist. Das ist ja danach finanziell immer eine Frage. Und er war da schon viel mehr mit viel mehr Zurückhaltung dabei und fand, er kann sich das im ersten Moment konnte er sich das überhaupt nicht vorstellen. Und das war dann halt, ja, war keine so schöne Zeit.
Ja, das glaube ich. Und ich glaube, allein das, diese Phase von, man ist als Paar, irgendwie sitzt man nicht mehr im gleichen Boot, sondern auf einmal sagt der Partner, nee, das kann er sich gar nicht vorstellen. Und man selbst
Genau.
ist aber bereit, jeden Schritt, jeden Weg zu gehen. Ich glaube, allein das wäre erfüllend für eine komplette Podcast-Folge.
Ja.
Dieser Konflikt, der da entsteht, oder die Konflikte. Und bei euch ja vor allem, ne, so aus diesem, wir probieren es auf natürlichem Weg und dann mitzubekommen, okay, wir brauchen Unterstützung in der Kinderwunschklinik, das ist natürlich ja ein großer Schritt, ne? Und dann auch, wenn dein Mann dann schon gesagt hat, so Reagenzglas-Baby und sowas, also da, ja, da war einfach noch so die Brücke zu groß, sage ich
Genau,
mal.
ja.
Ja.
Ja, und ich glaube, ich habe mich vielleicht schon früher ein bisschen auch mit dem Thema auseinandergesetzt, einfach weil ich schon irgendwie immer eben diese Gedanken hatte, ja vielleicht, oder ich habe das ja auch immer gehört von den Ärzten, mit der Endometriose könnte es mal schwer werden. Das habe ich schon bei der Diagnose im 2013 gehört. Und irgendwie habe ich mich dann vielleicht schon auch eher mal mit diesem Thema beschäftigt. Vielleicht auch so indirekt, aber dass ich halt doch, wenn ich mal irgendwo einen Artikel gesehen habe, darüber gelesen habe, ohne vielleicht gleich zu denken, ja, es passiert uns auch, aber das Interesse war doch immer da. Und ich glaube, er hat sich einfach bis zu diesem Zeitpunkt nie, überhaupt nie mit diesem Thema beschäftigt. Und ich glaube, da war einfach auch dieser, eben dieses vom Natürlichen zu, okay, jetzt gibt's, müssen wir allenfalls eine künstliche Befruchtung oder, ja. Und ich glaube, er, wir wussten dort tatsächlich auch noch nicht, was gibt es denn alles für Schritte dazwischen. Also es ist ja noch von natürlich versuchen bis dann zu einer künstlichen Befruchtung, sind es ja dann doch einige Schritte, die man vorher auch noch probieren kann. Und das wussten, war einfach auch ein großes Unwissen von unserer Seite da, was es da noch alles für Möglichkeiten gibt.
Und Unwissen ist halt auch immer gleich Verunsicherung, ne? Und
Genau,
da, ja,
absolut, ja.
absolut. Wie ging es dann weiter? Wie habt ihr diesen Schritt geschafft in die Kinderwunschklinik?
Uns wurden dann zwei Kinderwunschkliniken empfohlen. Davon haben wir uns dann eine ausgewählt, die so ein bisschen sich auf die Fahne schrieb, so ein bisschen ganzheitlich. Auch noch die arbeiten mit TCM-Therapeuten, also Akupunkturtherapeuten zusammen. Und das klang für mich so okay. Das ist ganzheitliche, holistische, das macht für mich Sinn. Haben dann einen Termin gemacht. Und haben dann einfach gefunden, okay, wir gehen jetzt einfach mal, wir hören uns das mal an. Mit offen, so quasi probieren, so möglichst offen zu sein, auch von seiner Seite. Und ja, dieser Termin war dann auch jetzt rückblickend, ich weiß nicht, also wir fühlten uns von Anfang an ein bisschen im falschen Film. Wir kamen dann rein, wir hatten den Termin mit dem Arzt, ich glaube, es war sogar der Chefarzt von der Klinik dort. Und der hat uns wirklich so eine PowerPoint-Präsentation gezeigt, mit meinem Alter, mit meinen eben diesen Anti-Müller-Hormon-Wert. Es war dann so eine Tabelle mit einem grünen, orangen und roten Bereich und hat dann eingezeichnet, so, Sie sind etwa hier tief im roten Bereich. Da müssen wir sofort alles auf eine Karte setzen. Künstliche Befruchtung, alles andere müssen wir gar nicht erst probieren. Und am besten so schnell wie möglich. Und wenn Sie sich jetzt heute nicht entscheiden wollen, dann empfehlen wir Ihnen das Social Freezing, also die Eizellen dann zumindest zu entnehmen und einzufrieren. Und dann können Sie sich zu einem späteren Zeitpunkt entscheiden, möchten Sie dann weitermachen oder nicht. Ja, und das war dann für uns so, okay, stopp, bitte 10 Schritte zurück. Weil ich habe danach gesagt, ich habe ja diese Endometriose-Erkrankung, ich weiß, dass ich das habe, ich weiß, dass die Eileitern dort beeinträchtigt sein können. Und ob es nicht besser wäre, dass man das vielleicht mal noch abklären würde. Und er meinte dann wirklich wortwörtlich, nein, nein, wissen Sie, bei einer IVF brauchen wir die Eileiter sowieso nicht. Und das war einfach für mich, das hat so nicht gepasst. Also ich hätte mit diesem Arzt nicht zusammenarbeiten können, auch wenn ich es dann unbedingt gewollt hätte. Das hätte niemals geklappt.
Ja, hast dich da einfach nicht gesehen gefühlt und
Nein.
auch überhaupt gar nicht dort abgeholt, wo ihr
Nein.
gerade wart, ne? Auch in dieser
Überhaupt nicht. Ja.
wahnsinnig sensibles Thema und ja.
Ja, und auch richtig unpersönlich.
Ja.
Und einfach so, ich habe mich gefühlt wie so eine Abfertigung. Next. Okay,
Schwierig.
next. Ja. Und ja, wir sind dann dort draußen, wir waren nie wieder dort.
Ja,
Also das haben wir
verständlich.
dann ja abgeschlossen. Und ich habe dann für mich selbst eigentlich entschieden, dass das so nicht geht und dass ich einfach den Weg machen muss. Ich muss das abklären, ich muss das wissen, was ist mit dieser Endometriose-Erkrankung. Weil das hat mich nicht in Ruhe gelassen. Und halt doch auch vielleicht immer noch so diese Hoffnung, vielleicht liegt es ja daran, vielleicht kann man es dann halt doch nochmals ein zweites Mal operieren und Eileiter freimachen, was auch immer. Und vielleicht klappt das ja dann doch noch. Natürlich, oder? Weil ich habe so diese Hoffnung irgendwie ganz lange gehalten.
Hattest du in der Zeit jemanden, also warst du bei einer Frauenärztin, einem Frauenarzt, die dich da unterstützt hat? Oder weil wenn du sagst, so ja, vielleicht mache ich noch mal eine Endometriose-OP oder sowas, also da brauchst du ja Partner an deiner Seite quasi.
Ja, tatsächlich nicht wirklich. Ich habe mich dort wirklich sehr, sehr alleine gefühlt von den Ärzten. Ich hatte irgendwie eben diese eine Ärztin, die mir dann diese Hormonwerte so präsentiert hat. Das war ja eigentlich nur so ein bisschen, okay, die nimmt mir jetzt aber die Werte ab. Aber mit dieser Ärztin konnte ich irgendwie dann auch nicht, weil die war so auch so unsensibel, wie die mir diese Werte präsentiert hat. Ich meine, ich habe dort in dieser Praxis geweint
Wow.
und sie konnte mich nicht abholen. Also sie
Ja.
reichte mir so ein Taschentuch, aber ja, so okay. So quasi, ich habe jetzt den nächsten Termin, können Sie bitte rausgehen? So ein bisschen so, oder?
Wahnsinn, wirklich.
Und ich habe aber schon vor dem Kinderwunsch, einige Jahre vorher, wegen der Endometriose, war ich bei einem Spezialisten und der hat mir dazu mal dann gesagt, kommen Sie wieder, ich mache jetzt nichts, kommen Sie wieder, wenn Sie einen Kinderwunsch haben. Weil ich möchte sie nicht jetzt, das war glaube ich 2018, ich möchte sie nicht jetzt operieren und schauen, und dann haben sie aber keinen Kinderwunsch. Und dann allenfalls haben sie in 3, 4 Jahren einen Kinderwunsch und dann muss ich sie wieder operieren und wieder schauen. Und der hat mir dann dazu mal gesagt, kommen Sie wieder, wenn es nötig wird, wenn Sie einen Kinderwunsch haben und falls es nicht klappt. Er hat das so ein bisschen vorausgesehen. Und ich habe dann mit dem dann Kontakt aufgenommen. Und der Arzt ist wirklich ein Endometriose-Spezialist in einem Endometriose-Fachzentrum. Und dann habe ich dann mit dem Kontakt aufgenommen und dort einen Termin gemacht.
Okay, ja.
Genau, ja.
Und wenn er das auch schon so ein bisschen vorhergesehen hat und du das ja auch schon mal so gehört hast, dieses, falls es nicht klappt, ne, das erklärt ja auch, warum du da mental vielleicht auch einfach schon ein bisschen vorbereiteter drauf warst als jetzt
Ja,
dein Mann
stimmt.
damals. Ja,
Ja,
ja.
genau.
Okay, das heißt, du bist dann zu ihm.
Genau. Ich habe
Okay.
dann bei ihm einen Termin gemacht und er ist wirklich, er nimmt sich sehr, sehr viel Zeit für so diese Gespräche, Erstgespräche. Ich habe dann ja alles, genau, auch wieder diese Geschichte erzählt und genau, er hat mich dann, das war im August, schon überlegen, August 21 war das dann mittlerweile. Hatte ich dann diese zweite Endometriose-OP, also nach dem 2013 die erste war, hatte ich dann bei ihm die zweite. Er hat dann einfach geschaut, wie es aussieht und hat dann bestätigt, dass ich eine sehr ausgeprägte, starke Endometriose habe und dass er mir dann, also er hat dann nur geschaut, er macht das, er zumindest operiert so, dass er wie zuerst seinen First Look macht, zum Schauen, wie sieht's aus. Er bespricht das dann mit den Patientinnen, mit den Frauen, schlägt eine Therapie vor und macht dann so nach 2, 3 Monaten Therapie mit Hormonen, operiert er dann ein zweites Mal und entfernt dann all diese Herde und Läsionen. Genau,
Okay.
und das war dann auch das Vorgehen. Also wir haben dann das so gemacht. Ich habe dann Hormone genommen, 3 Monate lang, um das wie alles so ein bisschen, er sagt, wie stilllegen, die Entzündung rauszunehmen, dass es wie nicht mehr so ganz akut ist, weil vorher habe ich habe ja dann keine Hormone genommen wegen der Kinderwunschzeit. Genau, und dann nach 3 Monaten hat er mich dann im November war das ja, oder Ende Oktober 21, hat er dann die große quasi Operation gemacht und sehr, sehr viel entfernen müssen. Genau. Und was aber positiv war, die Eileiter waren nicht betroffen. Also da hat er auch gesagt, die sind durchlässig, die sehen gut aus und von daher mit Blick auf Kinderwunsch sieht er eigentlich oder ja, prognostizierte uns sehr, sehr gute Chancen, dass das jetzt nach der Operation dann natürlich kann klappen, weil rein jetzt von seinem, von seiner Sicht, was er gesehen hat, steht wie nichts im Weg für eine natürliche Empfängnis quasi.
Okay, genau, das wäre meine nächste Frage gewesen. Also dann nach der OP habt ihr dann gesagt, okay, wir versuchen es nochmal auf natürlichem Weg.
Genau. Also wir waren danach sehr, eben die Hoffnung ist dann wieder gestiegen und wir waren irgendwie, ja, wir dachten so, ja, jetzt klappt das bestimmt und irgendwie wieder so diese Anfangs, Freude auch, dass das jetzt doch eigentlich alles gut ist, dass es das nur gute Neuigkeiten sind. Ja, und dann vergingen halt die Monate wieder und nichts passierte.
Also gar keine, wirklich gar keine Schwangerschaft.
Nein, nein.
Okay.
Nein.
Und dann seid ihr wieder mit dem Thema Kinderwunschklinik, konfrontiert worden.
Genau. Waren dann aber natürlich schon ein bisschen besser vorbereitet. Auch mein Mann war dann dem Ganzen offener jetzt gegenüber, hat sich auch viel, viel informiert. Wir haben dann aber die Kinderwunschklinik, ja, wie gesagt, gewechselt. Die hat dann auch tatsächlich er uns empfohlen und wir haben dann dort wahrscheinlich so ein bisschen den klassischen Weg gemacht, dass wir auch, sie haben uns dann empfohlen, wir sollen doch zuerst auch, vielleicht will es, das wird ja danach bezahlt von der Krankenkasse, zumindest in der Schweiz werden drei Inseminationen bezahlt und haben dann das wie zuerst mal probiert. Man hat dann einfach geschaut, ja, wie sieht es bei mir aus? Man hat den Zeitpunkt richtig gewählt um den Eisprung und genau. Hat dann das so in dem Sinn probiert. Zweimal haben wir das gemacht. Und
Okay.
dann halt auch ohne Erfolg. Dann auch. Und dann ja, ging es mir dann einfach psychisch zunehmend schlechter. Also es hat sich dann schon irgendwie relativ stark verschlechtert, so meine psychische Situation, weil halt, je mehr man danach versucht hat oder je mehr Termine man vorher hatte bei dieser Kinderwunschklinik, ich meine, ich war dann manchmal jeden zweiten Tag dort, um zu schauen, Eisprung ja, Eisprung nicht, Follikel sind da, Follikel sind nicht da. Es drehte sich ja dann alles nur noch um das, phasenweise. Und ja, dann war halt dann jeweils das Resultat immer das Negative, also ja, war immer das Gleiche, negativ und ja. Genau, ist mir dann nicht so gut.
Und wie hast du das gemerkt, dass es dir nicht so gut ging? Also wie hat sich das gezeigt?
Ja, ich glaube, es hat sich bei mir wirklich alles nur noch um dieses Thema gedreht. Ich habe mich dann auch nur noch um dieses Thema, mit diesem Thema beschäftigt, selbst über das gelesen und auch wirklich irgendwie gefühlt ein halbes Studium gemacht. Was kann ich selbst noch machen mit Nahrungsergänzungsmittel, was kann ich noch alles geben? Wo kann ich vielleicht da meinen Körper noch entgiften? Wo kann ich den Körper noch unterstützen? Ich habe irgendwie wirklich mich nur noch mit dem beschäftigt. Es war halt dann immer so, dass man hat dann wieder so eine Hoffnung verspürt, so in Mitte vom Zyklus, ja, sieht gut aus, wir können es machen. Und dann halt die nächsten 10 Tage waren nur noch warten, 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 hoffen. Und dann halt dann war immer wieder so ein wie so ein kleiner Absturz, dass es dann nicht geklappt hat und dann aber wieder Hoffnung schöpfen und dieses Auf und Ab, diese Berg- und Talfahrt, das hat mich dann einfach auch körperlich irgendwann so müde gemacht. Und ich konnte wie einfach auch keine Freude mehr richtig verspüren, weil irgendwie immer das über allem schwebte. Und das hat mich dann auch irgendwie, hat mich da danach an meinen Mann, wir haben viel darüber gesprochen und er hat dann auch irgendwie gesagt, du, aber es kann sich ja nicht immer alles nur noch um das drehen. Also er hatte ja den Wunsch auch und für ihn war es auch ganz, ganz eine schwierige Zeit. Aber trotzdem, ja, hat er dann auch gemerkt, okay, das ist jetzt schon nicht mehr so gut.
Ja. Also hattet ihr quasi auch gefeedbackt und zurückgespiegelt, so, hey, das irgendwie nimmt es gerade so eine Dynamik an, die vielleicht nicht mehr ganz so, ja, konstruktiv ist, sage ich jetzt mal.
Ja, genau.
Ja, wie ging es dann weiter?
Wir haben dann nach diesen zwei Versuchen haben wir gesagt, okay, jetzt lassen Sie es mal sein. Wir müssen uns jetzt überlegen, ja, machen wir wieder, also halt den nächsten Schritt dann wirklich Richtung IVF, also künstliche Befruchtung. Haben dann aber, wir sind dann, wir hatten dann in, war ja dann 22, ja, haben wir uns einen Monat Zeit genommen für unsere Hochzeitsreise nach Kanada, weil wir haben ja in dieser ganzen Zeit dazwischen, zwischen diesen zwei Endometriose-Hochzeiten haben wir noch geheiratet. Und dann hatten wir das geplant, schon ganz, ganz lange, dass wir 4 Wochen nach Kanada gehen. Und wir haben dann gesagt, okay, jetzt lassen wir alles mal einfach sein. Wir planen nichts weiter. Wir gehen jetzt diese 4 Wochen und versuchen so gut wie möglich abzuschalten und einfach die Zeit dort zu genießen, was wir auch tatsächlich konnten. Wir haben beide sehr stark abgeschalten. Wir haben nur von Tag zu Tag irgendwie in dieser kanadischen Wildnis gelebt. Wir waren mit einem Van unterwegs und konnten wirklich einfach, wir waren so spontan und es tat uns beiden einfach so gut, einfach mal zu sein, ohne dieses Thema und konnten auch wirklich wieder Kraft schöpfen. Und genau, ich habe dann ein paar große Entscheidungen getroffen auf dieser Reise, auch was meinen beruflichen Weg angeht, weil ich auch einfach gemerkt habe, dass das ein etwas Großes ist, was mich nebst jetzt diesem intensiven Kinderwunsch sehr, sehr stark belastet. Und habe dann dort eigentlich auch die Entscheidung getroffen, dass ich diesen Beruf aufgeben muss für mich, für meine Gesundheit. Und genau, sind dann Ende August nach Hause gekommen und habe dann auch mal zuerst auch mal diese Entscheidung umgesetzt. Und habe ich dann eigentlich meine Festanstellung gekündigt. Und das war für mich dann einfach, das war dann endlich mal wieder ein anderes Thema, was gut tat, sich mit dem auseinanderzusetzen und einfach auch diese sehr, sehr kraftvolle Entscheidung zu treffen, dass ich das jetzt machen muss für mich und meine Gesundheit. Einfach jetzt unabhängig auch von dem Kinderwunsch.
Ja, und auch wieder so das Gefühl von Selbstwirksamkeit zu bekommen. Also,
Genau.
oder ich habe mein Lebensglück auch ein Stück weit immer noch selber in der Hand.
Genau, ja.
Und ja, auch wieder so eine mutige Entscheidung, dann zu sagen, ich kündige meinen Beruf, meinen Job und ja, mache mich selbstständig. Und wie du sagst, waren große Entscheidungen, die du da
Ja,
getroffen hast, ja.
ja. Weil ich glaube, ich habe das immer so ein bisschen, oder ich glaube, ich weiß es, ich habe das immer so ein bisschen auf die Bank gestellt, weil ich immer dachte, ja, wenn ich dann mal, ich habe mir immer gedacht, ja, ich mache das jetzt so lange, diesen Job, bis ich dann Familie habe. Dann habe ich ja dann Familie und dann kann ich kürzer treten, dann arbeite ich dann vielleicht nur noch 50% oder noch weniger und kann mich dann auch umschauen. Und aber solange ich noch keine Familie habe, mache ich jetzt diesen Job noch. Ich habe eigentlich diese Jobsituation ganz stark von meinem Kinderwunsch abhängig gemacht oder von Familienwunsch, weil ich immer dachte, zuerst das und dann das. Und mir wurde dann einfach auch in diesen 4 Wochen bewusst, dass ich überhaupt nicht auf dieses Kind warten muss, um meine berufliche Situation zu ändern, dass ich das einfach auch jetzt machen kann, Kind hin oder her. Und das war schon eben, wie gesagt, ganz, ganz eine kraftvolle Entscheidung. Und ich habe mich auch in dieser Zeit in Kanada dazu entschieden, das Coaching bei dir zu machen. Also ich habe dann von Kanada aus, habe ich dir eine E-Mail geschrieben für ein Erstgespräch.
Ach, schau, das wusste ich noch gar nicht.
Genau. Genau, weil ich einfach auch merkte, ich brauche jetzt Unterstützung. Es geht so nicht mehr. Ich kann das, ich schaffe das nicht mehr alleine. Und weil ich halt eben auch keine, ich sage jetzt ärztliche Unterstützung habe, weil ich dort einfach keine Ärztin an meiner Seite hatte, der ich wirklich vertrauen konnte oder das Gefühl hatte, die fängt mich auf und die hört mir zu, die sieht mich. Umso mehr, ja, habe ich gemerkt, ich brauche jemanden an meiner Seite, der mich unterstützen kann, nebst natürlich meinem Mann, der eine
Ja,
riesengroße Stütze war.
absolut.
Genau.
Und das ist ja immer so spannend, dass wir ganz häufig, und das gilt generell fürs Leben, immer erwarten, dass eine Person zur Erfüllung aller unserer Bedürfnisse verantwortlich ist. Und es gibt wahnsinnig gute Ärzte, die sind auf ihrem Fachgebiet, Reproduktionsmedizin und Ärztin, 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 sehr, sehr, sehr gut. Und gleichzeitig sind sie vielleicht auf dieser menschlichen Ebene vielleicht nicht so ausgebildet, nicht so gut unterwegs.
Genau. Ja.
Und das sich dann von woanders zu holen, diese
Ja.
mentale, emotionale Unterstützung, sich von einer Person zu holen, die darin Expertin, Experte ist.
Genau.
Ja, perfekt. Total schön.
Ja, und
Ja.
das, ich muss dann einfach auch einsehen, und das sehe ich ja auch heute noch, dass einfach schlichtweg die Zeit oftmals fehlt, weil die einfach so einen vollen Terminkalender haben und das auch, jetzt weiß ich mittlerweile auch, einfach auch vom ganzen Abrechnungssystem nur so und so viel Zeit abrechnen können. Und das andere wäre dann einfach Gratisarbeit. Also
Ja,
ja, genau. Und
absolut.
darum zu den, genau, gibt es ganz, ganz viele andere Personen, wie du gesagt hast, die das dann besser abholen können.
Ja.
Genau, und dann habe ich mit dir gestartet. Genau.
Und hast du dann parallel mit der Klinik weitergemacht oder wie war das?
Ja, genau. Also wir haben dann haben dann einen Termin gehabt zur Besprechung für eine künstliche Befruchtung, genau, E5. Und ja, bei dieser Klinik, also ich habe mich eigentlich dort gut aufgehoben gefühlt. Sie war auch sehr nahe bei uns. Also sie war auch in der Stadt, in Zürich selbst. Ich hatte 10 Minuten Weg dorthin, was natürlich ein großer Vorteil ist, wenn man so oft gehen muss. Aber was für mich dann nicht ganz gestimmt hat, ist, dass die Klinik hat sogenannte IVF-Tage. Also die haben einfach irgendwie alle 2 Monate machen die diese ganzen künstlichen Befruchtungen und planen eigentlich den Zyklus der Frauen auf diese Tage. Das heißt, die haben so ein IVF-Protokoll, wo man den Zyklus dann zuerst mal stilllegt und dann eigentlich termingerecht nach ihren IVF-Tagen dann den Zyklus der Frau starten künstlich und halt alles so
Ja.
quasi einleiten, dass es für ihren Terminkalender passt.
Und
Und das
was ja
hat für mich
da,
überhaupt nicht gepasst.
ja, genau, das hört sich ja total unstimmig an erstmal. Vor allem
Ja,
auch für eine
also das war für
Frau,
mich wirklich.
ja, für eine Frau, die Endometriose hat, ich meine, wenn wir einen Zyklus anpassen müssen auf einen Terminkalender von der Klinik, bedeutet das ja auch immer für die Frau Hormone, Hormone, Hormone von außen. Und das ist ja für
Genau.
jemanden, der Endometriose hat, eine Frau, die Endometriose hat, ist das Stichwort Hormone ja schon so, oh Gott, bitte nicht,
Ja,
eigentlich, oder?
genau. Schon so
Ja.
eine Red Flag. Ja,
Genau, richtig, ja.
genau. Und ich habe dann tatsächlich auch gefragt, ob die auch so E5 naturell anbieten, weil ich mich auch ganz viel darüber informiert habe, auch gerade im Zusammenhang mit Endometriose viel darüber gelesen habe, dass das gute, also oder sogar ein bisschen bessere Chancen seien, wenn jemand Endometriose hat, vielleicht eben gerade wegen diesen Hormongaben. Und die haben das aber leider nicht angeboten. Die haben einfach ihr Standardverfahren und die bieten hat, ja. Genau, und da habe ich mich dann ein bisschen umgeschaut, wo die nächste Klinik wäre, die das anbietet, und habe dann eine gefunden. Und ja, habe dort mal mich gemeldet und geschildert und ja, war dann so ein bisschen hin und her gerissen, so ein bisschen, ja, sollen wir es mal versuchen, also quasi in der Klinik in Zürich, weil dort hätten wir jetzt ja schon den Termin. Ich meine, wir könnten gleich irgendwie nächste Woche loslegen, oder sollen wir jetzt halt doch nochmals, ich glaube, wir müssten 2 Monate warten für den Ersttermin oder vielleicht sogar 3 Monate. Und dann halt schauen, und vielleicht fühlen wir uns dann aber dort wieder nicht wohl oder passt wieder etwas nicht. Und wollte dann so ein bisschen parallel fahren. Und dort hat dann aber mein Mann ganz klar gesagt, aber wir entscheiden uns jetzt für etwas, einen Weg, nicht irgendwie beides und dann aber beides nur so halb. Und ja, ich habe dann irgendwie einfach, ich habe mein Bauchgefühl, irgendwie musste ich auf das hören und habe dann wirklich mich entschieden, also dann lassen wir das in Zürich in der Klinik und haben uns entschieden, dass wir wirklich jetzt noch ein zweites Mal die Klinik wechseln und alles auf diese Karte dann setzen in der dritten Klinik quasi, die diese E5 naturell anbieten, und haben dann halt eben diese Zeit abgewartet, bis wir den Ersttermin hatten. Und als wir aber dort reingingen und dieses Gespräch hatten mit der neuen Ärztin, wussten wir eigentlich nach 10 Minuten, das war die einzig richtige Entscheidung,
Oh, ist
die
das
wir getroffen
schön.
haben. Ja,
Ach,
ja.
toll. Ja,
Ja.
was war da anders, dass ihr sagen konntet, das ist jetzt die richtige Entscheidung?
Also, wir fühlten uns einfach von Anfang an komplett abgeholt von ihr. Sie hat uns wie nochmals das ganze Verfahren ganz einfach erklärt. Sie hat immer die Endometriose-Diagnose mit eingebunden in all ihre Erklärungen. Sie hat mir dann auch gesagt, und das habe ich das erste Mal gehört in diesen doch, das waren ja dann 2 Jahren, wo ich ja bei vielen Ärzten war, hatte ich das erste Mal gehört von ihr, dass sie oft die Erfahrung gemacht hat, dass auch, obwohl die Eileitern durchlässig sind bei Endometriosen-Patientinnen, es eben halt doch nicht funktioniert, weil aus 2 Gründen hat sie mir erklärt, dass einmal ist es so, dass bei Endometriose-Patientinnen die Eizellen oft so ein bisschen starr sind und eigentlich das Sperma gar nicht gut eindringen kann. Also verdickt ist, einfach so ein bisschen auf Abwehrhaltung hat. Und eben, dass es einfach viel, viel schwieriger ist, für das Sperma in die Eizelle einzudringen. Oder ein verdickt, kann man vielleicht auch sagen. Ich weiß nicht mehr genau, welches Wort sie benutzt hat. Aber ja, das war das eine, das habe ich nie vorher gehört. Und das zweite war, dass sie gesagt hat, dass in den Eileitern hat das eigentlich wie so eine Art Flimmerhärchen, die die Eizellen jeweils in die eine Richtung transportieren müssen, dass die Eizelle auch irgendwann in der Gebärmutter ankommt. Und auch wenn die durchlässig ist und das alles gut, eigentlich der Weg frei ist, ist es bei Endometriose-Patienten offenbar, kann es sein, dass diese Flimmerhärchen nicht richtig funktionieren, dass die wie verkümmert sind und sich nicht bewegen, eben halt auch irgendwie starr sind und nicht die Eizelle gar nicht transportieren können. Und darum ist einfach auch so eine Insemination eigentlich in diesem Fall. Klar, man kann es probieren, spricht ja nichts dagegen, aber dass es einfach häufig dann trotzdem nicht klappt, weil einfach die Eizelle gar nie in der Gebärmutter ankommt. Und diese 2 Sachen habe ich vorher nie gehört, nie,
Ja.
hat nie jemand angesprochen. Und das fand ich einfach so schön, dass sie wie einfach, ja, diesen Fakt, da ist noch eine Diagnose, einfach immer mit einbezogen hat in die ganze Erklärung und in dieses Gespräch.
Ja, also du hattest das
Und
Gefühl, es wird nicht einfach irgendein Plan durchgezogen, weil das macht man halt so, sondern
genau.
du wurdest wirklich mit deinen Diagnosen oder mit deiner
Ja.
Diagnose, mit dem, was einfach da war, ernst genommen, gesehen und daraufhin wurde ein Behandlungsplan quasi erstellt.
Genau, also wirklich sehr individuell auf mich, ja, genau, auf mich zugeschnitten. Und sie hat danach ganz klar gesagt, dass auch das, was ich eben schon gelesen habe, dass sie auch eine gute Erfolgschance sieht oder ein bisschen eine größere Erfolgschance so, oder Quote sogar hat bei Endometriose-Patientinnen und dieser IVF Natural. Und hat es auch komplett unterstützt, dass wir das so machen. Auch, also einerseits Erfolgsquote mit Endometriose-Patientinnen und Patientinnen mit diesem schlechten Anti-Müller-Hormonwert. Weil das bedeutet ja, dass eigentlich auch wenn ich jetzt vorher stark stimuliere mit Hormonen, damit man bei der IVF zielt man ja eigentlich darauf ab, dass man viele Eizellen produziert in einem Zyklus, damit man diese dann so viele wie möglich entnehmen kann, diese befruchten kann, damit man eigentlich diesen Entnahmeprozess einmal machen muss und dann möglichst viele Versuche eigentlich hat. So ein bisschen einfach erklärt, oder? Und was aber Frauen mit einem tiefen Anti-Müller-Hormon-Wert eigentlich schlecht auf diese Stimulierung reagieren. Also, dass man auch stark stimulieren kann, aber trotzdem dann nur vielleicht 1, 2, 3 Eizellen heranwachsen und reif sind. Wogegen vielleicht andere Frauen mit einem höheren Wert, ich weiß nicht, bis zu, du korrigierst mich, 10, 15 Eizellen produzieren oder noch mehr.
Ja, oder noch mehr, genau, ja.
Genau.
Ja, und da ist aber dann auch die Frage, also die Eizellen, die hat man dann, aber die Frage ist dann halt schon auch, wie ist die Eizellqualität? Und
Genau,
darauf kommt es ja dann auch
genau,
an.
genau.
Ja.
Und das ist, glaube ich, so ein bisschen, oder hat sie mir erklärt, das ist dann eben der große Vorteil bei der Naturell-Variante, dass man halt einfach wenig bis gar nicht stimuliert und eigentlich wirklich nur die Eizellen nimmt, die eh schon im natürlichen Zyklus heranwachsen. Und dann eben auch aber die Chance doch höher ist, dass die Qualität auch besser ist von diesen halt dann vielleicht nur ein oder zwei Eizellen. Und das hat für uns alles so stimmig geklungen und wir haben uns so wohl gefühlt, dass wir uns danach entschieden haben, dass wir diesen Weg so gehen mit dieser Ärztin.
Total schön.
Genau, ja.
Ja. Und parallel dazu erinnere ich mich, waren wir ja waren wir eigentlich schon im Coaching-Prozess, oder?
Genau, ja.
Ja, genau.
Waren wir
Okay.
mittendrin, ja.
Ja. Okay. Ja, erzähl mal, wie ging es dann weiter? Wann habt ihr euren ersten Versuch gestartet?
Den ersten Versuch haben wir dann gestartet. Ich meine, es war dann im November 22. Und genau, ich habe dann ganz, ganz minimal stimuliert, also wirklich ganz, ganz wenig nur, musste ich Hormone nehmen. Und es hat eigentlich alles gut ausgesehen am Anfang. Ich musste danach relativ häufig hingehen, weil man dann eben halt nicht genau weiß, wie sieht es mit dem Eisprung aus. Weil man muss ja doch dann wissen, wann ist der Eisprung oder wann bahnt sich der Eisprung an, damit man den dann eben auch wirklich künstlich auslösen kann, damit die dann wissen, okay, dann war der Eisprung und 48 Stunden später dann die Eizelle. Nein, bis jetzt habe ich einen Weg übersprungen. Am Anfang musste man zuerst die Eizellen nehmen. Genau, also da muss man ja schon, man musste wie schauen, wann ist der Eisprung, weil man musste die Eizellen ja vor dem Eisprung entnehmen, wenn ich mich richtig erinnere. Und ich musste dann relativ häufig gehen, weil man halt wie nicht wusste, weil es das erste Mal war. Und ich hatte immer relativ unregelmäßige Zyklus und sehr kurze Zyklus von jeweils nur 3, 24 Tage, 2 bis 24 Tage. Und es hat alles sehr, sehr gut ausgesehen. Und als ich dann halt wieder ging und man dachte, okay, wahrscheinlich ist jetzt der Tag da, wo man diesen Eisprung dann sieht und man dann diese Eizellen entnehmen kann vorher, habe ich dann muss ich Blut entnehmen und ging dann nach Hause. Und ich habe dann zu Hause ein paar Stunden später den Anruf bekommen von der Klinik, dass leider der Eisprung schon war, was man dann gesehen hat im Anstieg von den Hormonen und dass eigentlich dieser Zyklus deshalb wie nicht mehr zu gebrauchen ist. Und ich weiß nicht, ich habe dir dann geschrieben, ich habe dir, glaube ich, eine Sprachnachricht gemacht, weil ja, das war dann wieder so. Wow, jetzt hat alles so gut ausgesehen und das war wirklich wie so ein Box in die Magengrube. So ein bisschen, oh wow, okay, jetzt werden wir wieder voll ausgebremst. Kann doch jetzt nicht sein. Jetzt hat alles so, ja, genau, war dann so ein
Spannend. Ja.
Rückschlag für
Ja,
uns
voll.
oder für mich, ein ganz großer Rückschlag, weil ich einfach dachte, jetzt stimmt alles, jetzt ist alles so stimmig, ja.
Ja.
Genau, aber ich konnte dann wirklich, auch dank dir bin ich überzeugt, relativ schnell wieder ja, das hinter mir lassen und weitermachen. Und eben parallel lief ja dann auch beruflich so viel, weil ich gekündigt habe, weil auch sonst dann einfach irgendwie, es hat sich dann alles so zum Guten gewendet. Mir ging es auch einfach auch als ich eigentlich diese Kündigung ausgesprochen habe, ging es mir einfach schon mal so viel besser, dass ich einfach irgendwie auch schneller dann wieder weitermachen konnte und halt dann den nächsten Zyklus abwartete und anging schlussendlich, ja. Und bei diesem hat danach alles eigentlich gut geklappt. Man hat dann relativ schnell oder relativ früh hat die Ärztin dann empfohlen, dass wir den Eisprung unterdrücken, damit der nicht wieder zu früh, weil er war sehr früh im Zyklus, quasi passiert. Und man hat dann eigentlich also hatten den Eisprung unterdrückt und dadurch konnten dann die Eizellen schön heranwachsen, reif werden und ja, dann hat man das dann da doch ein bisschen künstlich gesteuert, diesen ausgelöst und konnte dann rechtzeitig diese Eizellen entnehmen.
Aber
Und
Michelle, wenn du jetzt gerade sagst Eizellen, wie viel waren's?
Ich hatte 4 Eizellen tatsächlich, trotz dieser natürlichen Variante, und 3 waren reif davon.
Wow.
Ja,
Super.
genau,
Ja.
ja. Und die ließen sich dann auch alle 3 befruchten.
Was, und ganz kurz, also genau, drei waren reif und alle drei ließen sich befruchten. Das ist eine sehr, sehr gute Rate. Gute Eizellqualität. Ja. Und da sieht man auch mal wieder, Anti-Müller-Hormon ist okay, wenn man den abnimmt und sowas, aber es hat nichts über die Eizellqualität zu
Genau,
entscheiden, zu
ja.
sagen, und die zählt zum Schluss.
Ja,
Also super
absolut.
Eizellqualität.
Ja,
Okay.
absolut. Und es war auch so schön, es war dann, also es war dann alles wie bei einem Zyklus, weil es eben alles im natürlichen Zyklus war. Es war dann alles kurz vor knapp, weil Weihnachten war. Und ich hatte dann tatsächlich den Transfer, den ersten Einzeltransfer hatte ich dann am Tag 4, weil Tag 5 wäre dann der 24.12. gewesen, also Weihnachten. Genau, sie haben dann aber, und das ganze Team, die waren so positiv aufgestellt. Und es war auch dort in diesem, also es war ja dann ein Teil von der Klinik, wo die das alles gleich machen, aber auch diese Mitarbeiter, die waren einfach so nett und freundlich und positiv und ach, wie schön, und vielleicht gibt es ein Weihnachtswunder und einfach so eine positive Atmosphäre. Das hat einfach auch nochmals, glaube ich, so viel geholfen, und man hat sich einfach auch so wohl gefühlt dort. Und sie haben danach wirklich mir gesagt, also eine Eizelle kam dann zu mir quasi am 23. Dezember, und die anderen zwei, die sich ja befruchten ließen, haben sie dann wirklich noch einen Tag länger gelassen, bis Tag 5, was, glaube ich, so ein bisschen Standard ist bei den meisten Kliniken. Und dann ist wirklich dann eine Mitarbeiterin am 24. Morgen dorthin gegangen und hat also hat dann diese zwei am Tag 5 dann noch auf Eis gelegt, also eingefroren. Und das war für mich dann auch so, hey, wow, die machen das einfach jetzt für mich.
Ja, und das ist echt ein großer, großer Unterschied während der Kinderwunschzeit. Ich habe das
Ja.
ja auch erfahren in der zweiten Klinik, in der wir dann waren. Wenn du spürst, die Klinik richtet sich auf deinen Zyklus aus und nicht, du musst dich komplett zyklisch
Absolut.
verbiegen, um reinzupassen in den Terminkalender.
Ja.
Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht.
Genau. Ja, und ich habe wieder gemerkt, ich fiebern richtig mit. Das war so schön. Ja, genau. Und dann ging ich dann quasi so, wie sagt man, Pupo, pregnant until proven other, in die Weihnachtsferien. Und war eigentlich auch wirklich wieder dank dir und unserem Coaching einfach, konnte ich diese Zeit relativ gelassen verbringen mit meiner Familie, mit der Familie von meinem Mann, und konnte diese Weihnachtstage genießen, bis ich dann im Januar dann zum Bluttest musste. Also es war wirklich ganz, ganz anders vom Gefühl als die vielen Male vorher während der Inseminationen und so.
Wie
War ganz ein
schön.
anderes Gefühl, ja. Ja.
Und dann warst du beim Bluttest.
Dann war
Erzähl
ich beim
mal.
Bluttest genau Anfang Januar, war es schon ein bisschen länger Zeit vergangen, eben auch, weil sie halt dort diese Weihnachtsferien waren, und musste dann auf den Anruf warten bis am Nachmittag. Und ich habe dann auch versucht, wirklich so diese Erstsymptome nicht irgendwie zu denken. Ah, spüre ich jetzt was? Hab das wirklich komplett gelassen. War dann aber schon sehr, sehr aufgeregt, als dann dieser Anruf kam. Und sie hat mir dann gratuliert und gesagt, das ist definitiv positiv. Ich hätte einen sehr, sehr guten HCG-Wert, sehr einen hohen HCG-Wert. Und ja.
Wow.
Und genau, da habe ich dann erstmals, sind dann alle Dämme gebrochen.
Ja.
Genau, also ich konnte es nicht glauben. Ich muss danach als erstes, ich habe das Telefon weggelegt, und ich muss als erstes in die Apotheke einen Schwangerschaftstest kaufen und das wirklich selbst sehen, dass da zwei Striche sind.
Ach, spannend. Ja, ist ja auch
Ja.
nochmal ein besonderer Moment, ne?
Ja.
Dieses, ja, da taucht dann ein zweiter Strich auf. Das ist
Ja.
dann so, wow, okay, ich bin wirklich schwanger.
Ja, weil ich habe so viele Tests gemacht, und es war halt nie, und es kam auch wirklich so schnell, dieser zweite Strich, es war einfach da.
Krass.
Sofort. Und es war wirklich okay, so muss es offenbar sein. Und nicht irgendwie diese 2 Minuten warten und ist da was oder ist da
Ja.
nichts, sondern es war wirklich einfach definitiv.
Obwohl, also fairerweise, Michelle, muss ich sagen, bei mir, als unsere Tochter kam, ich habe einen Test gemacht und das war wirklich, also der Test, der war so. Ja, da könnte ein zweiter Strich sein.
Ja.
Also das war, je nachdem, ne, wann man den auch macht, den Test und
Ja,
so.
eben
Und
nicht. Bei mir war es ja wirklich schon, normalerweise hätte ich ja schon vorher zum Bluttest
ja,
müssen, und
stimmt.
einfach wegen erster, zweiter Januar ist ja noch Feiertag und dann
Okay,
irgendwie
ja.
genau drum. Also drum war sicher dieser HCG wäre dann schon so
So
hoch, weil
hoch,
schon
ja.
mehrere Tage eigentlich dann vergangen waren im
Ja,
Vergleich zu
genau.
sonst, wenn man den Test macht. Aber ich habe wirklich manchmal, weißt du, habe ich diesen Schwangerschaftstest so lange angeschaut und ins Licht gehalten und gedacht, ah, ist da vielleicht einfach, ja, wo wirklich einfach nichts war, weil man sich so sehr gewünscht hat, dass
Ja.
dieses zweite Strichlein kommt. Ja.
Der Wunsch war dann sehr
Genau,
groß.
ja.
Ja.
Genau,
Ja, und dann warst
ja.
du auf einmal plötzlich schwanger.
Ja, genau. Ja.
So ganz, ja, da sind wir jetzt gar nicht so viel drauf eingegangen. Also, wir wollen die Geschichte natürlich noch zu Ende erzählen. Dann bist du Mama geworden.
Genau, es war dann eigentlich alles. Also ich hatte auch am Anfang von der Schwangerschaft war es doch ein bisschen, hatte immer so ein bisschen diese Sorge da, gerade so diese ersten 12, 13 Wochen. Bleibt es nicht, diesen Herzschlag dann da das erste Mal, einfach weil halt doch, weil man einfach auch, oder ich habe dann in dieser Zeit auch sehr vielen Frauen mit Kinderwunsch auf Instagram gefolgt zum Beispiel. Oder dann sieht man auch halt ganz viel mal, da klappt es und dann passiert halt doch irgendwie wieder was. Oder und dachte ich mir, okay, jetzt hat es wie beim ersten Mal E5, hat es dann geklappt und man hat dann halt, man kann es dann doch nicht ganz abstellen oder diese Sorge geht dann so ein bisschen weiter. Und ich habe dann aber gemerkt, von Ultraschall zu Ultraschall fühlte ich mich sicherer und hatte mir immer mehr Vertrauen, dass das wirklich alles gut kommt, dass es jetzt einfach wirklich geklappt hat und dass das jetzt wirklich dieses Baby auf dem Weg ist. Und muss auch sagen, ich hatte auch so die ersten 12 Wochen ging es mir nicht so gut, aber vielleicht war das auch eben so ein bisschen gut für mich zum Wissen, okay, solange mir schlecht ist und solange ich so extrem müde bin, bin ich auch wirklich schwanger. Im zweiten Trimester ging es mir dann so gut, dass ich phasenweise irgendwie das Gefühl hatte, ich bin gar nicht mehr schwanger, bis ich dann das Baby relativ früh dann auch gespürt habe. Und das war aber auch der Zeitpunkt, wo ich mich dann wirklich, also es war einfach so schön, diese Verbindung dann zu spüren und einfach auch immer wusste, okay, es geht ihm gut. Ja, und dann muss ich ja sagen, war der restliche Schwangerschaft ging es mir einfach sehr, sehr gut. Ich hatte wirklich bis fast zum Schluss keine Probleme und keine, ja, genau. Und auch schlussendlich die Geburt, alles gut gegangen. Genau, dann war dann der kleine Mann im September letztes Jahr auf der Welt.
So schön.
Genau, ja.
Richtig schön. Ja, und ja, Michelle, was jetzt so ein bisschen untergegangen ist, aber auch alles gut. Wir wollten jetzt erstmal deine Kinderwunschreise so ein bisschen besprechen, die ja auch ganz vielen Frauen wieder neue Impulse und Hoffnung geben darf. Und es wird, es wird, es wird, es kommt. Parallel dazu hast du dich eben selbstständig gemacht
Genau.
und hast gegründet. Und erzähl uns mal. Mit was? Was ist der Inhalt? Was machst du jetzt? Was machst du heute?
Genau, ich habe eben, wie gesagt, meinen Job gekündigt und ich hatte einfach schon immer ganz, ganz lange vorher auch schon so den Wunsch, gerade weil ich so viel erlebt habe mit meiner Endometriose-Erkrankung und eben auch oftmals nicht so Schönes erlebt habe mit dem Zusammenarbeit eigentlich, wenn man es so sagen kann, mit den Ärzten und ich mir einfach oft jemand gewünscht hätte, der mich intensiver begleiten kann mit dieser Endometriose-Erkrankung, hatte ich wie so die Vision eigentlich, dass ich das selbst machen kann, dass ich selbst eigentlich für diese Frauen mit Endometriose eine Beratung gründen möchte, sie ganzheitlich abholen möchte und begleiten und beraten und coachen möchte mit dieser Diagnose und mit diesem Weg, was diese Krankheit alles mitbringt, weil es ist nun mal eine chronische Erkrankung. Es gibt bis heute keine wirkliche Heilung. Man weiß bis heute nicht, woher diese Krankheit kommt. Man weiß einfach, dass es sehr, 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 sehr viele Frauen gibt, die betroffen sind von Endometriose. Und ja, dass es einfach nebst der klassischen Behandlung, nebst der Schulmedizin, sage ich jetzt mal, einfach auch noch ganz, ganz viele andere Behandlungsmöglichkeiten gibt, dass Linderung ja, verschaffen kann und ich mir das alles einfach über Jahre selbst beigebracht habe und für mich irgendwie versucht habe und ich das eigentlich gerne weitergeben möchte an betroffene Frauen. Und habe dann das eigentlich parallel zu meiner Schwangerschaft dann in mir ab Januar 23, also letztes Jahr, habe ich dann wirklich das alles auch auf diese Karte gesetzt und habe dann diesen Weg verfolgt und habe dann MiFem Coaching gegründet. Genau, also diese Beratungsstelle für Frauen mit Endometriose.
Wow.
Genau.
Und vor allem, was ich ja bei dir so besonders finde an deinem Angebot, ist zum einen, du weißt halt ganz genau, wovon du sprichst, weil du selber eben betroffen bist, warst, also Kinderwunsch und Endometriose. Du sowohl körperliches Wissen mitbringst, ja, als auch ja diese mentale Unterstützung, die psychische Unterstützung. Ja, was bedeutet das, Endometriose zu haben, auch für mich auf der emotionalen Ebene? Ja, was macht es mit meinem Körpervertrauen? Was macht es mit meinem Kinderwunsch? Und dass du das so ganzheitlich abbildest und Frauen da berätst, unterstützt, coachst, finde ich großartig. Und ich finde es immer wieder so schön zu sehen, dass Frauen aus ihrem Kinderwunsch ja, so eine Sinnhaftigkeit rausziehen. Und jetzt zurückblickend, oder Michelle, ergibt es ja total viel Sinn, warum du so lang warten durftest, warum du das alles erleben durftest in den letzten Jahren.
Absolut, ja.
Total schön. Dann lass uns mal über das Thema Endometriose sprechen.
Gerne.
Wenn jetzt Frauen zuhören und es gibt vielleicht Frauen, die sagen, ich weiß gar nicht, ob ich, vielleicht habe ich ja Endometriose, keine Ahnung. Was wären denn ja so Faktoren, die dafür sprechen könnten, dass man sich vielleicht untersuchen lässt oder weiterführende Untersuchungen und Diagnostiken anstrebt?
Also das ganz Klassische sind diese, wirklich diese ganz, ganz, ganz starken Menstruationsbeschwerden. Beziehungsweise ganz, ganz, ganz stark muss man es nicht mal sein. Also es kann auch wirklich sein, also eigentlich jede Menstruationsschmerz oder jeder Menstruationsschmerz, der einem in dem Sinn so stark einschränkt, dass man nicht arbeiten gehen kann, dass man jeden Monat Schmerzmittel schlucken muss. Das ist eigentlich schon zu viel. Und ich glaube, viele von uns haben das vielleicht auch während dem Aufwachsen gehört. Ich habe es zumindest immer wieder gehört. Diese Schmerzen gehören einfach dazu. Die hat man einfach. Das gehört zu der Periode dazu. Das ist normal. Und es ist einfach mir ganz, ganz wichtig, erstens mal das zu sagen, es ist überhaupt nicht normal, dass man Schmerzen hat während der Menstruation und eben nicht arbeiten gehen kann, keinen Sport machen kann, was auch immer. Das ist definitiv nicht normal. Diese Schmerzen können zyklusunabhängig sein. Es kann also sein, dass man wirklich den ganzen Zyklus über Schmerzen hat. Bei der Endometriose ist es ja so, dass eigentlich gebärmutterähnliches Gewebe, sagt man, sich außerhalb von der Gebärmutter ansiedelt. Und das kann wirklich sein, das kann an den Eierstöcken sein, das kann aber auch am Darm sein, das kann an der Blase sein, das kann am Zwerchfell sein, das kann Nerven besetzen. Und so unterschiedlich können damit auch die Symptome sein. Also es kann auch sein, dass man vielleicht gar nicht typische Menstruationsschmerzen hat, aber zum Beispiel immer extreme Rückenschmerzen hat am unteren Rücken. Es kann sein, dass man Beinschmerzen hat während der Mens zum Beispiel, dass man immer eine Ausstrahlung hat in die Oberschenkel. Es kann sein, dass man mit wasserlösen Schmerzen hat, die man irgendwie nicht einordnen kann. Warum? Man hat das vielleicht das Gefühl, ich habe Blasenentzündung, aber ist nie eine Blasenentzündung hier. Es kann sein, dass man Schmerzen hat beim Stuhlgang, unabhängig jetzt auch vom Zyklus vielleicht. So dieses Typische ist auch so ein bisschen dieser Endobelly, also diesen geschwollenen Bauch, so ein Blähbauch, wo man vielleicht da am Anfang das Gefühl hat, das könnte vom Essen sein, Nahrungsmittelunverträglichkeiten, Müdigkeit, eine enorme Müdigkeit, so Fatigue kann auch ein Hinweis sein, weil muss ich vorstellen, so dieses Endometriose oder diese Endometriose-Herde, dieses gebärmutterähnliche Gewebe im Körper, das entzündet sich dann oftmals. Und der Körper kämpft eigentlich permanent gegen eine Entzündung an. Und das kann dann wirklich auch ein Faktor sein, dass der Körper einfach auch immer müde ist. Jetzt man so einen Brain Fog auch hat, kann auch sein. Und wenn man halt dann vielleicht mehrere Symptome miteinander hat, dazu vielleicht noch einen sehr, sehr langen Zyklus, sehr starke Blutungen, kann das ein Anzeichen sein, dass man allenfalls Endometriose hat. Das Problem bei der Erkrankung bis heute ist ein bisschen die Diagnose. Und da ist es einfach ganz, ganz wichtig, dass erstens mal ist immer die Anamnese das Wichtigste eigentlich, dass man wirklich bei einem Arzt ist, der einem wirklich zuhört, was hat man für Symptome, wie fühlt man sich. Und dann eben diese bildgebenden Möglichkeiten, also sei es mit einem Ultraschall, sei es mit einem MRI oder CT, kann man so ein bisschen Vermutungen anstellen. Könnten da Verwachsungen sein? Oftmals ist es aber so, dass diese Herde nur gesehen werden in einem Ultraschall oder in einem MRI oder CT, wenn das sehr, sehr große Verwachsungen sind. Und es ist aber so, dass auch kleinste Verwachsungen extreme Schmerzen auslösen können und das sieht man dann nicht. Und genau, bis heute ist eigentlich die einzige Methode, um das wirklich, wirklich nachweisen zu können, ist eben diese OP. Also eine Laparoskopie, eine Bauchspiegelung, wo man dann mit, es ist zwar minimalintensiv, sind dann so kleine Schnitte im Bauch, wo man dann mit Kamera reingeht und schaut, die Organe von außen anschaut und sieht, sind da solche Verwachsungen. Das ist ein bisschen zu, ich glaube, das ist ein bisschen das Problem, dass viele Ärzte scheuen sich einfach davor, weil, also ich verständlich auch, weil jede Operation ist eigentlich eine Operation, glaube ich, die ist auch wieder belastend für Körper, Seele und Geist. Ich denke, wenn es einfacher diagnostizierbar wäre, wäre das auch einfach etwas, das schneller, die, ja, das, wo die Frauen schneller die Diagnose hätten.
Das Gute ist ja, dass jetzt in den letzten Jahren der Fokus da immer mehr drauf gegangen
Genau.
ist. Und was ich weiß, ist, dass zum Beispiel jetzt auch, weil ich ja in Tübingen wohne, und hier die Uni Tübingen oder die Frauenklinik ein sehr, sehr hohes Budget bekommen hat
Ja.
zur Erforschung von Endometriose, auch was du sagst, vielleicht andere Diagnoseformen, Behandlungsformen und so. Also der Fokus ist da drauf und er wird sich wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren hoffentlich was
Genau.
tun. Aber ne, Status quo, ja, Bauchspiegelung, um das wirklich zuverlässig feststellen zu können.
Genau.
Michelle, angenommen, eine Frau hat Endometriose, was für eine Auswirkung hat es auf den Kinderwunsch?
Eben, es ist so, das habe ich ja selbst jetzt an mir erfahren. Es kann sein, dass es, also es kann erstmal sein, dass Endometriose überhaupt keine Auswirkungen auf den Kinderwunsch haben muss. Also es ist nicht so, dass jede Frau mit Endometriose nicht natürlich schwanger werden kann. Ist überhaupt nicht so. Aber es ist einfach so, dass bei vielen Frauen, die Endometriose haben, eben oftmals ist es wirklich so, dass die Eileiter befallen sind von den Endometrioseherden und dann eben diese Eizelle, der Durchgang einfach nicht frei ist, die Eizelle gar nie ankommt in der Gebärmutter, dass das dort nie, einfach nicht durchgeht. Und die Endometriose kann eben halt die Eierstöcke befallen und dann auch die Eizellproduktion beeinträchtigen, was dann wieder dazu führt, dass vielleicht gar keine reifen Eizellen heranwachsen oder eben mit einer schlechten Qualität. Kann natürlich auch sein, gerade wenn man Endometriose in der Gebärmutter hat, in der Gebärmuttermuskelschicht, ist dann Adenomiose genannt. Ist einfach wie halt das Nest für die Eizelle nicht gut aufgebaut ist, nicht gut, keine gute Qualität hat, dass sich die Eizelle nicht einnisten kann. Das sind schon viele Faktoren, die halt diesen Kinderwunsch beeinflussen können. Muss aber wirklich nicht.
Ja, also ja.
Also es ist einfach noch wichtig, weil ich habe das irgendwie, also für mich ist es einfach noch wichtig, weil ich habe irgendwie diese Diagnose bekommen und gleichzeitig gleich so, dass dieser Satz, das könnte mal schwierig werden. Und ich finde das halt einfach auch sehr unglücklich. Ich finde es gut, wenn man die Frauen darüber informiert, fachlich, was es bedeuten kann, aber nicht so dieses, das könnte mal schwierig werden mit dem Kinderwunsch. Am besten werden sie gleich jetzt schwanger. Warten sie
Ja.
nicht zu lange. Das finde ich einfach sehr unglücklich, so diese Aussagen.
Und ist dann halt gleich so geprimed, dass es einfach nicht funktioniert.
Genau, ja.
Und wer weiß, wie viele Frauen noch Endometrioseherde haben, die einfach so schwanger werden, das wird nie untersucht.
Genau,
Also genau, das heißt, man weiß ja gar nicht, wie es quasi die andere Gruppe.
genau. Bei vielen Frauen sieht man es halt einfach auch, oder bei denen, es gibt viele Frauen, bei denen wird erst die Diagnose Endometriose gestellt während dem Kinderwunsch. Und dann ist es natürlich, dann ist dann das der Grund. Aber eben, es gibt ja ganz, ganz viele Frauen, die schwanger werden, keine Symptome haben und trotzdem eine Endometriose haben.
Ja,
Ja.
was, wenn wir jetzt mal so auf diese mentale Ebene gehen, wir reden gleich nochmal über Behandlungsformen oder was man macht, was man machen kann, wenn man Endometriose hat. Wenn man die Diagnose bekommt oder wenn man auch weiß, okay, man hat Endometriose und Kinderwunsch, was macht das mit dem Körpervertrauen? Was hat es vielleicht auch bei dir ausgelöst? Wie hast du über deinen Körper gedacht?
Ja, ich hatte phasenweise wirklich komplett das Vertrauen in meinen Körper verloren, weil ja auch irgendwie so eben diese Diagnose, es ist nicht heilbar, es wird dann gesagt, es ist nicht heilbar, du musst ein Leben lang Hormone nehmen. Also für mich persönlich war das etwas ganz Schlimmes, so eine Diagnose zu bekommen und eben auch diese Aussicht, du musst ein Leben lang Hormone nehmen, weil für mich persönlich, das muss nicht für alle so sein, aber für mich persönlich ist es wirklich so, Hormone bedeuten für mich zu einem gewissen Maße fremdgesteuert zu sein, weil ich fühle mich dann nicht mehr gleich. Ich fühle meinen Körper nicht mehr gleich, wie wenn ich keine Hormone einnehme. Und ja, für mich hat das einfach psychisch, mental so viel ausgemacht, dass ich wirklich gedacht habe, ich habe wie keine Wahl oder ich kann meinen Körper wirklich nicht selbst mehr steuern dann und auch so ein bisschen, zum Teil fast schon so ein bisschen eine Resignation. Ja, ich kann ja wie eh nichts machen, ich muss das jetzt halt einfach nehmen. Auch so ein bisschen aufgegeben jetzt in meinem Fall. Und dann halt eben dann mit dem Kinderwunsch so, okay, ja, wahrscheinlich ist dann eben phasenweise habe ich dann gedacht, okay, ist einfach unmöglich. Und eben, ich vertraue meinem Körper überhaupt nicht mehr. Oder ich hatte zum Teil hatte ich so diese krassen Gedanken, ich glaube, ich habe dir das auch mal gesagt, dass ich wirklich dachte, eigentlich bin ich gar keine richtige Frau, weil eine richtige Frau müsste ich schwanger werden können. Und jetzt habe ich diese Krankheit. Und das macht mich irgendwie weniger zu einer Frau. Und jetzt im Nachhinein denke ich mir, was geht's noch?
Ja.
Aber diese Gedanken waren hier.
Ja. Waren diese Gedanken so lange da, bis du dann schwanger wurdest, oder hat sich das davor schon gebessert? Und wenn ja, was war anders? Was hast du verändert, dass sich die Gedanken verändert haben?
Also für mich persönlich war, ich habe irgendwann, also sicher, also während dem Kinderwunsch und ich denke, auch als ich mich dann wirklich mit dem Thema nochmals auseinandergesetzt habe, habe ich dann auch schon auch gemerkt und auch natürlich in den Gesprächen mit dir, dass es einfach, dass ich sehr viel auch reflektieren konnte und ich habe dann wie versucht, auch mal wie auf der Körperebene zu schauen, was will mir mein Körper vielleicht auch sagen mit dieser Erkrankung. Einfach auch so ein bisschen die andere Seite. Nicht nur, okay, es ist jetzt da und es ist schlecht für mich und so ein bisschen in diese Opferrolle zu gehen. Ich kann eh nichts machen, ich habe das jetzt einfach, sondern auch, okay, was gibt es auch vielleicht, ist das auch eine Chance, zu mal genauer hinzuschauen? Was könnte dann diese Krankheit mir sagen wollen, was ich vielleicht in meinem Leben ändern muss? Und für mich hat das dann schon auch bedeutet, ich habe schon vor dem Kinderwunsch angefangen, mein Leben relativ stark umzustellen, was meine Ernährung angeht. Wegen der Endometriose habe ich mich einfach informiert und habe das entsprechend angepasst und versucht, um herauszufinden, was tut mir gut, was tut mir nicht gut. Ich habe mein Bewegungs ja, Muster, sage ich jetzt mal, umgestellt von den Sportarten, was ich gemacht habe. Einfach alles irgendwie einen Schritt zurückzugehen, mehr Ruhe in mein Leben reinzubringen. Ich habe dann auch angefangen zu meditieren, was mir am Anfang so schwierig fiel, weil ich irgendwie immer ständig unter Strom stand. und angespannt war und einfach immer so diese, ja, so eine gewisse Spannung in mir hatte, wo ich mir dann auch irgendwie gedacht habe, okay, immer eine Spannung in mir, auch immer eine Spannung im Bauch, Spannungsschmerzen im Bauch, Bauchkrämpfe, einfach alles und eben dann halt eben schlussendlich danach jobmäßig immer unter Strom stehen, immer verkrampft zu sein. Und das war aber ein sehr, sehr langer Prozess, dass sich das alles irgendwie in meinem Leben danach ändern konnte. Und dann halt vielleicht wirklich so ein bisschen das, ja, der Peak dann mit dem Kinderwunsch, wo es dann halt nochmals, als ich mir dann halt wirklich nochmals dachte, okay, aber jetzt macht es auch wirklich noch mehr Sinn, das zu ändern, noch mehr, nochmals mehr zu mir zu kommen, kann ich es sagen. Genau.
Das ist ja auch das, was du auf deiner Webseite schreibst, die Endometriose auch als Chance zu sehen. Und so wie ich dich verstehe, du hast für dich die Chance genutzt und hast erkannt, okay, was möchte mir meine Erkrankung in dem Fall sagen? Um was geht's hier eigentlich? Ist es auch was, was du im 1:1 mit deinen Klientinnen rausarbeitest? Um was geht's? Weil das war jetzt so dein Weg, ne? Und das heißt ja nicht, dass jetzt jede Frau sich selbstständig machen muss.
Nein,
Und dann,
absolut nicht.
genau, so geht erstmal nach Kanada und dann macht euch
Genau.
selbstständig und dann klappt es schon.
Nein, oh Gott, nein,
sondern,
absolut nicht, nein.
genau, du wirst mit deinen Klientinnen dann, gehe ich mal davon aus, individuell schauen, um was geht's bei der Frau, oder?
Genau, also ich schaue eigentlich auch immer, wir machen eigentlich auch immer so in der ersten Sitzung, mache ich eigentlich immer, oder machen wir immer zusammen auch so eine Bestandesaufnahme. Und was ist aktuell oder was ist hier? Und es geht auch da ist es mir ganz wichtig, es geht überhaupt nicht nur um diese Endometriose-Erkrankung, sondern es geht wirklich um das gesamte Leben, um das ganze System, wo wir uns eigentlich drin bewegen. Und oftmals ist es dann so klar, die Endometriose nimmt immer sehr, oder oftmals nimmt die Endometriose einen großen Teil, wenn nicht den größten Teil ein, weil es einfach oftmals dann wirklich akut ist, wenn die Frauen dann das Coaching buchen. Aber es ist wirklich eigentlich fast immer so, dass es noch ein, zwei Bereiche gibt, die einfach nicht gut sind, wo die Frauen nicht zufrieden sind, wo etwas Belastendes da ist. Und dass man halt eben auch den Fokus dann auch auf diese Themen nimmt und probiert zu schauen, was gibt es denn da für Möglichkeiten, eben ein Stück Druck rauszunehmen und ein Stück dort auch Vertrauen und Entspannung zu finden und eben diese Spannung rauszunehmen in diesen Bereichen. Und was ich auch gemerkt habe, und das finde ich enorm spannend, jetzt in diesen Beratungen, die ich gemacht habe bisher, ich muss sagen, und eben auch das wird nicht auf alle Frauen zutreffen, aber ich habe gemerkt, ganz, ganz viele Betroffene, inklusive mir, sind ganz, ganz starke People-Pleaser und nehmen sich selbst so zurück und schauen einfach für andere, dass es für andere stimmt und sind oftmals auch Frauen, die sehr, sehr, sehr angepasst sind. Und ich glaube wirklich, sich selbst so ein bisschen vergessen. Also das zieht sich so ein bisschen durch
Ja.
bei uns Betroffenen. Also es wird eben, es ist generell wahrscheinlich ein Frauen, dort glaube ich stark, ist das eher ein Frauenthema. Aber ich finde es noch spannend, dass wirklich so das, ja, dass
Ja.
das so ein bisschen durchzieht.
Kann ich nur bestätigen, ist bei meinen Klientinnen auch
Ja.
so. Ganz häufig, sehr angepasst, genau, People-Pleasing, das Wohlbefinden von anderen über das eigene zu stellen und
Ja,
sowas. Genau. Ja,
ja.
ich glaube, es ist generell so ein bisschen ein Frauenthema.
Mhm.
Und ja, in besonders starken Fällen muss überhaupt gar nicht, aber
Genau.
kann sich das natürlich auch körperlich irgendwie manifestieren, festsetzen, wie auch immer.
Ja.
Ja. Genau, also Michelle, jetzt sind wir schon mit, das ist total gut, wo wir gerade drin sind, und ich finde es total spannend. Erzähl noch mal detailliert, wie du Frauen da so unterstützt. Also sagst du, um was geht's? Wir schauen uns an, was haben die Frauen so für Themen, also auf dieser psychischen, psychosozialen Ebene. Was geht's noch bei dir in der Begleitung?
Geht natürlich auch ganz stark darum, so ein bisschen eben, was ist jetzt, aber was möchten die Frauen auch? Also weil halt auch eben, ich nehme halt ganz viel von meiner Erfahrung oder bei mir war so viel, es waren so viele Themen drin, die ich eben wie nicht beachtet habe. Und wo möchten sie arbeiten? Was soll sich auch eben klar, die Endometriose im Zentrum, aber auch daneben, was darf sich verändern? Wo darf man weitergehen? Was darf man zurücklassen? Genau, und dann natürlich ein ganz großer Part nimmt einfach auch das Zykluswissen ein. Wir aber arbeiten eigentlich wirklich zusammen oder vertiefen das Wissen über den über den eigenen Zyklus, wo ja auch super individuell ist, wo ich auch gemerkt habe, viele Frauen wissen das zum Teil gar nicht so recht, auch weil sie vielleicht schon x Jahre Hormone nehmen und wir auch gar keinen Zyklus mehr haben. Auch wie ist das überhaupt aufgebaut mit den verschiedenen Zyklusphasen? Was bedeuten auch die verschiedenen Zyklusphasen? Was macht das mit uns Frauen? Natürlich noch interessanter für die Frauen, die vielleicht aktuell gerade keine Hormone nehmen, oder solche, die Hormone frisch abgesetzt haben, zu mal schauen, hey, da gibt es verschiedene Phasen und ich fühle mich in diesen verschiedenen Phasen unterschiedlich und das ist da komplett okay. Muss ich nicht in der gan im ganzen Zyklus immer gleich fühlen. Finde ich ganz spannend und ganz, ganz wichtig, dass das die Frauen auch mitbekommen oder dass ich das den Frauen mitgeben kann. Und weiter dann natürlich auch zu schauen, und das fand ich bei dir auch so toll, was bringe ich selbst schon mit? Also ich bringe ja selbst schon ganz viele Stärken und Ressourcen mit. Und das auch wieder so ein bisschen in Erinnerung zu rufen, weil oftmals die Frauen auch an einem Punkt stehen, wo eben alles im Moment gerade nur noch schlecht ist, weil halt immer die Schmerzen da sind. Es hat einen enormen Einfluss auf die Psyche. Man sieht vielleicht wirklich nur noch schwarz oder grau im Moment, dass man doch auch merkt, hey, eigentlich bringe ich schon sehr viel mit und kann es auch wirklich, also ein bisschen in die Stärke zurückzukommen und eben halt auch wieder dem Körper zu vertrauen, dass man das auch darf, obwohl diese Krankheit hier ist.
Ja.
Genau, und ein großer wichtiger Teil oder Punkt in meiner Beratung ist dann natürlich auch eben diese nebst der Schulmedizin, die es absolut braucht, die ich niemals irgendwie sagen würde, die kannst du weglassen. Also wir brauchen die Ärzte, wir brauchen die Gynäkologen, wir brauchen die Fachspezialisten, wir brauchen die Schulmedizin, wir brauchen die Hormone, wir brauchen die Operationen, aber daneben gibt es einfach noch so, so, so viele andere Methoden und Strategien, Behandlungsmöglichkeiten für den Körper, sei es auf körperlicher Ebene, sei es auf psychischer Ebene, alternative Behandlungsmöglichkeiten, dass man das einfach auch individuell schaut, was passt, welche Möglichkeiten gibt es und eigentlich einfach mal zu schauen, schau, das, das und das gibt es, vielleicht passt irgendetwas für dich, dass du das auch ausprobieren kannst, erfahren kannst. Genau, ja.
Ja, und ich glaube, ein ganz, ganz wichtiger Punkt deiner Arbeit ist auch wirklich betroffenen Frauen, die zu dir kommen, ganz stark zu zeigen, du bist nicht allein. Das
Ja.
ist deine Gefühle, die du hast. Das ist alles die Ängste, die du hast und so weiter. Das ist okay, dass du die hast. Und ich begleite dich und wir gehen da zusammen durch. Ja, das ist total schön.
Ja, genau. Einfach auch hier zu sein. Und ich merke auch einfach, die ersten Gespräche sind manchmal wirklich, die Frauen, es ist dann Redeschwall dann hier, weil ich wie merke, und es ging mir ja selbst auch so, man bekommt manchmal einfach so wenig Zeit bei den Ärzten. Ich muss es halt nochmal sagen, weil die einfach auch die Zeit nicht haben, das auch vielleicht nicht abrechnen können, dass einfach. Oder einfach mal das gehört werden, einfach mal das Loswerden von was einem vielleicht über Jahre schon belastet, einfach schon so heilend sein kann.
Ja, total. Gebe ich dir so recht. Michelle, wenn du den Frauen, die jetzt gerade zuhören, die haben einen Kinderwunsch, vielleicht hören oder haben sie auch schon die Diagnose Endometriose bekommen, aber vielleicht generell einfach so im Kinderwunsch, was möchtest du den Frauen so mit auf den Weg geben?
Also was ich selbst wirklich gelernt habe und was ich wirklich mittlerweile auch selbst wirklich lebe, ist, dass es, und das tönt vielleicht jetzt ein bisschen so einfach gesagt, aber ich bin überzeugt, dass wirklich, es hat einen Grund und es kommt zur richtigen Zeit. Und ich finde, aus dieser, eben jetzt vielleicht auch diese Kinderwunschzeit, ich persönlich konnte es rückblickend so viel lernen, so viel mitnehmen, mich eigentlich selbst so stark transformieren, dass ich diese Zeit, und ich eben hätte mir das jemand vor 2, 3 Jahren gesagt, ich könnte mir selbst nicht glauben. Aber heute, ich bin wirklich dankbar für diese Zeit, die ich hatte, weil ich einfach jetzt eine andere Person bin und ich glaube, oder ich bin überzeugt, nicht ich glaube, ich bin überzeugt, dass ich auch durch diese Kinderwunschzeit, diese lange Kinderwunschzeit, so viel über mich selbst gelernt habe, was mir jetzt einfach auch hilft beim Mama sein. Weil, ja, weil ich einfach gemerkt habe, dass auch da vieles einfach, es kommt zu seiner Zeit. Man kann nichts erzwingen. Und sich selbst einen Druck zu machen, ist einfach, also für mich war das das Allerschlimmste. Also sich dieses selbst zermürben und ja, einfach sich selbst irgendwie fertig zu machen. Und ich glaube, also, ne, eben nicht, ich glaube, ich bin überzeugt, dass mir das wirklich auch jetzt im Muttersein oftmals ganz, ganz fest hilft. Diese Erfahrung, die ich in diesen 2, 3 Jahren sammeln durfte. Und
Ja.
eben, ich hätte das selbst mir nicht geglaubt, dass ich das mal sagen werde.
Ja, das stimmt. Das kann ich nachvollziehen. Also es ging mir ähnlich.
Ja.
Aber ja, ich sehe es wie du. Das ist
Ja.
totales Geschenk und es hilft beim Mama sein. Absolut, diese
Ja.
Erfahrung. Ja.
Ja.
Ich danke dir, Michelle. Ich danke dir für deine Zeit und dass du mit den Hörerinnen so, so viel von dir geteilt hast und auch ja, dein Wissen geteilt hast. Und ich finde es total wertvoll, was du machst. Danke, dass du da bist.
Ja, danke dir ganz, 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 ganz vielmals, liebe Sandy, dass ich bei dir sein durfte hier im Podcast und meine Geschichte erzählen durfte und natürlich auch für alles vorhin schon,
Ja.
was wir zusammen auch aufbauen und erleben durften in dieser Kinderwunschzeit. Also du warst mir wirklich eine sehr, sehr, sehr große Stütze in
Danke.
dieser Zeit.
Du Liebe, ich hoffe, du konntest dir ganz, ganz viel aus dieser Folge für dich mitnehmen. Du findest alle Kontaktdaten, die Website, Instagram-Account von Michelle findest du in den Shownotes in der Beschreibung dieser Podcast-Folge. Und du darfst mir gerne auch ein Feedback dalassen, entweder direkt hier, wenn du auf Spotify hörst, kannst du mir direkt einen Kommentar hinterlassen zu der Folge. Du kannst mir schreiben, kontakt@sandyurban.com oder auch über Instagram. Ich freue mich immer sehr, wenn ich Feedback bekomme. Und ja, wenn du sagst, dass du dich von mir begleiten lassen möchtest, dann darfst du gerne mal auf meine Website schauen. Dort findest du einen Link zu einem unverbindlichen Erstgespräch mit mir. Da wirst du erstmal zu einem kleinen Fragebogen weitergeleitet. Da kannst du den mal ausfüllen. Das sind wirklich kurze, prägnante Fragen. Einfach, dass ich schon mal so ein grobes Bild von dir bekomme und deine Wünsche auch, die du ans Coaching hast oder ans Mentoring. Und ja, ich melde mich dann bei dir mit Terminvorschlägen für dieses, wie gesagt, unverbindliche Erstgespräch, damit wir uns erstmal kennenlernen und damit du mehr zu mir und zu meiner Methode auch erfährst, wie ich arbeite. Und wenn du sagst, so ein 1-zu-1-Coaching braucht es jetzt momentan vielleicht noch nicht, dann kannst du mal schauen, auf meiner Website findest du auch mein Journal. Das begleitet dich über 6 Zyklen hinweg und bietet auch wirklich eine Fülle an Coaching-Input, Coaching-Methoden, Interventionstechniken, Reflexionsfragen. Also da findest du auch wirklich ganz, ganz viel, was dich schon unterstützen darf in deiner Kinderwunschzeit. Ja, und ich freue mich, wenn wir uns dann das nächste Mal wieder hören, hier in diesem Podcast. Und ja, denk dran, Love grows inside you. Alles Liebe, deine Sandy.